bewegen sich ganz, ganz viele viel zu wenig. Und wir wissen aber wirklich, die Frauen haben weniger Rückenbeschwerden oder weniger Beckenbeschwerden. Die haben eine bessere Gewichtsregulation in der Schwangerschaft. Die haben ein niedriges Risiko für so Bluthochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft, ein niedriges Risiko für Depressionen und Angsterkrankungen. Also es gibt eine Fülle von ganz vielen positiven Auswirkungen von sportlicher Aktivität. Also ich möchte auch wirklich alle schwangeren Frauen ermutigen, sich während der Schwangerschaft körperlich zu betätigen.
Es muss ja dann nicht gleich laufen sein, aber zumindest irgendwie zügiges Walken oder ein bisschen schwimmen gehen, das tut dem Kind auch gut. Also wäre es auch wirklich ein guter Grund für Frauen, die vorher noch nicht so den Zugang zum Sport hatten, zu sagen, komm, ich nutze jetzt die Schwangerschaft und fange an.
Moin Moin, ihr hört Blut, Schweiß und Training, den Podcast für Sport und Zyklus von Athleten Deutschland. Ich bin Sandra Mahn, arbeite als Journalistin und bin beim NDR in Hamburg die verantwortliche Redakteurin für den Instagram-Kanal Frauensport Insight. Und ich gebe euch ein Versprechen. In diesem Podcast gibt es Antworten. Antworten, die nach wie vor schwer zu finden sind, weil es um Tabuthemen geht oder weil es zu wenig Daten für Frauen gibt. Das sogenannte Gender Data Gap. Es geht um Sport, klar, um Sportlerinnen und um den kleinen Unterschied zu Sportlern. Oder macht er einen großen Unterschied, der Zyklus? Auf jeden Fall ist er immer dabei. Diesmal sprechen wir über Schwangerschaft und Spitzensport. Ja, neue Folge unseres Podcasts Blut, Schweiß und Training. Heute geht's um das ja irgendwie fast schönste Thema rund ums Thema Zyklus, nämlich um das Thema Schwangerschaft und Leistungssport. Und wir freuen uns auch heute wieder, zwei großartige Expertinnen in der Runde zu haben. Zum einen ist das Fabienne Königstein. Sie ist Marathonläuferin, deutsche Meisterin 2018, war WM-Dritte mit der Mannschaft im Halbmarathon 2020 und hat in diesem Jahr, ich war glücklicherweise sogar live dabei, denn ich saß im Ü-Wagen und durfte das Ganze übertragen, war dabei, als Fabienne nur 8 Monate nach ihrer Schwangerschaft im April in Hamburg Olympianorm im Marathon wieder gelaufen ist und schon alle wirklich beeindruckt waren von dieser großartigen sportlichen Leistung, so kurz nach der Geburt. Hallo Fabienne.
Hallo, vielen Dank für die nette Ankündigung. Es waren tatsächlich 9 Monate nach der Geburt, aber der eine Monat macht wahrscheinlich auch keinen Unterschied mehr.
Und dann ist bei uns Dr. Nora Wieloch. Sie ist Oberärztin am Universitären Zentrum für Prävention und Sportmedizin in Zürich und hat als Schwerpunkt manuelle Medizin und Sportmedizin. Hallo Nora, schön, dass du da bist, aus dem fernen Zürich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Schwangerschaft und Leistungssport ist unser Thema. Da ist Fabienne sozusagen jetzt aus eigener Anschauung richtige Expertin. Wenn du mal so grundsätzlich sagen würdest, wie groß waren denn so deine eigenen Vorbehalte, bevor du schwanger geworden bist, dass ich das mit Leistungssport vertragen kann?
Ach, zum Glück habe ich mir da im Vorfeld gar nicht so viel Gedanken gemacht. Es war so, dass ich eine lange Verletzungsphase hatte mit Operation und langer Reha-Phase. Und dann habe ich so die Gunst der Stunde genutzt und die Reha-Phase mit der Schwangerschaft verbunden. Und hatte tatsächlich viele Vorbilder an Frauen, die es eben geschafft haben, gerade im Marathon. Für die afrikanischen Läuferinnen ist das gar nichts Besonderes, als Mutter wieder zurückzukommen. Und ja, klar, die muss man auch sagen, die es nicht schaffen, die sind natürlich weniger präsent als die, die es dann letztendlich schaffen. Aber der Mutterwunsch war immer da und dann bin ich das Abenteuer angegangen.
Nora, ist das eine typische Situation, dass Leistungssportlerinnen in so einem Moment, wenn sie eh gerade nicht so richtig liefern können, wegen der Verletzung zum Beispiel, dann sagen, das ist jetzt auch der richtige Moment, um Mutter zu werden?
Ja, nicht unbedingt, aber geplant ist es natürlich häufig. Häufig ist es auch irgendwie an den Wettkampfzyklus angepasst, eben zum Beispiel an den olympischen Zyklus, dass man dann natürlich zu einem möglichst, in Anführungszeichen, geschickten Zeitpunkt schwanger wird.
Wie intensiv hast du das geplant, Fabienne? Also wie sehr war für dich die Frage, wann sind welche nächsten Wettkämpfe? Welche Rolle hat das gespielt bei der Planung?
Es hat eine Rolle gespielt. Ursprünglich war der Plan auch nach den Olympischen Spielen 24 dann spätestens mit dem Kinderwunsch zu starten. Da bin ich dann quasi 32 Jahre. Aber wie gesagt, dann kam die Verletzung eben zuvor und dann kam die Entscheidung, ich möchte jetzt schon das Kind.
Wir haben aus vielen Gesprächen mit Sportlerinnen immer wieder rausgehört, dass sich die Frauen darüber große Gedanken machen, dass sie aber ganz häufig sich auch große Sorgen machen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist und ob das eine gute Idee ist und ob der Sport dann vielleicht wirklich vorbei ist und man es nicht mehr schafft, zurückzukommen. Dich hat das anscheinend ganz wenig umgetrieben, so wenn du so schilderst. Du hast ja nicht so schrecklich viel drüber nachgedacht, sondern die Gunst der Stunde genutzt. Würdest du sagen, dass diese Leichtigkeit auch im Nachhinein vielleicht sogar Voraussetzung dafür war, dass du auch so schnell zurückkommen konntest?
Ja, das hat mir definitiv geholfen, mir da nicht diesen Druck zu setzen, sondern mir den Raum zu geben, mich dann in der neuen Rolle als Mutter auch erstmal zurechtzufinden und mit Spaß und Freude weiter meinen Sport zu machen. Was nach dieser langen Verletzungsphase einfach keine Selbstverständlichkeit war, das kommt vielleicht auch hinzu, ja. Nach der Operation war auch nicht klar, ob ich den Leistungssport auf diesem Niveau nochmal machen kann. Da war die Schwangerschaft dann nur noch ein zweiter Faktor, der dazu kam. So im Kopf habe ich mir mehr Sorgen um diese OP-Stelle tatsächlich gemacht. Und ja, ich glaube, im Leben ist es oft so, wenn ein Wunsch da ist, dann muss man irgendwann einfach auch den Schritt gehen und es wagen, weil sonst vergeht die Zeit und dann macht man es doch nie.
Nora nickt. Aus deiner Erfahrung, was treibt Sportlerinnen um, wenn sie vor der Frage stehen, Sport, Kinder kriegen, wie geht das zusammen? Was beschäftigt die am meisten?
Also sicher beschäftigt sie sehr viel, ja, wie sicher ist denn überhaupt auch das Training, wenn ich schwanger bin, wie viel darf ich trainieren, wie intensiv darf ich trainieren, und da ist es leider so, dass halt viele Fachpersonen auch gar nicht so viel Informationen an die Sportlerinnen abgeben können und das eine ganz große Unsicherheit dann auch mit sich bringt. Dann liest man im Internet irgendwas nach, was natürlich dann auch keine gute Idee ist. Und das ist sicher das, was so die meisten Sportlerinnen beschäftigt.
Ja, und das Problem ist, wenn ich hier einhaken darf, dass man durchaus schon von Fachpersonen die Meinung hört, aber die sind so unterschiedlich. Es gibt dann welche, die sagen bloß keine intensiven Trainingseinheiten mehr. Wenn ich jetzt so aus meiner Marathon quasi Bubble erzähle, und gar kein Krafttraining mehr, nicht mehr schwer heben, bis zu dann auf der anderen Seite Ärzte, die sagen, nö, es ist gar kein Problem, solange du dich gut fühlst, kann deinem Kind nichts passieren, kannst du ganz normal deinen Sport weitermachen.
Ja, unbedingt.
Und wie bist du genau mit der Verunsicherung umgegangen? Also woher wusstest du, was für dich richtig ist?
Ja, am Anfang war die Unsicherheit groß. Ich habe das Glück, dass mein Mann, der dann auch das Training übernommen hat in der Schwangerschaft, Sportmediziner selber ist und mir da stark zur Seite stand und auch der Meinung war, nee, du kannst dem Kind nicht schaden. Dein Körper meldet sich. Du hast A, ein gutes Körpergefühl und B, kannst du gar nicht so intensiv trainieren, dass du dem Kind schadest, weil davor fühlst du dich erstmal platt und kaputt. Und wir haben das Training natürlich schon dann auch reduziert, oder wenn ich Intervalle gemacht habe, längere Pausen. Ich habe selber ein ganz anderes Empfinden gehabt, wie stark ich mich jetzt beanspruche in einer Trainingseinheit. Also auch bei Intervallen habe ich immer so trainiert, dass ich am Ende dachte, naja, ich hätte jetzt auch noch ein bisschen mehr machen können, ich hätte noch schneller machen können. Und als dann die ersten 3 Monate Schwangerschaft rum waren und ich gesehen habe, bei den gynäkologischen Untersuchungen, dem Kind geht's gut und mir geht's weiter gut, dann ist immer mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gewachsen.
Aber auch das beschreibt ja Nora, dass es, glaube ich, wirklich wichtig und sinnvoll ist, jemanden an der Seite zu haben, der sich A, ein bisschen auskennt und dem man noch dazu auch wirklich vertraut. Ne? In dem Fall ist es nur glücklicherweise der eigene Mann. Das ist ja nun in den selteneren Fällen der Fall. Ist das die wichtigste Voraussetzung, dass man jemanden hat, der einen sozusagen dadurch begleiten kann?
Ja, unbedingt. Also es gibt ja immer wieder mal Fragen und Unsicherheiten und da muss man jemanden haben, der wirklich, wo die Biochemie stimmt und wo man auch weiß, auf den kann ich mich verlassen und den kann ich auch jederzeit erreichen. Das ist halt bei Sportlern, auch bei anderen Sachen häufig extrem wichtig, dass da ein ganz enger Kontakt und kurzfristiger Kontakt dann wirklich auch möglich ist. Und dann muss halt wirklich einfach auch die Expertise da sein. Und dann ist es wirklich auch wichtig, dass das Betreuerteam, also jetzt Ärzte, Therapeuten, Trainer, sich auch einig sind. Und dann müssen die Informationen auch wirklich kongruent sein, dass wirklich da keine Unsicherheiten auftreten. Da muss man sich gut abstimmen und dann wirklich, ja, also eins nach dem anderen entscheiden.
Nun hat Fabienne ja gerade geschildert, dass auch sie in den ersten Monaten ganz viele unterschiedliche Informationen bekommen hat und sich da auch Trainer nicht so ganz einig waren. Woher weiß ich denn, was gute Informationen für mich sind? Wie finde ich raus, der weiß Bescheid, dem kann ich mich anvertrauen? Das ist ja wahrscheinlich erstmal das Schwierigste.
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich Experten sucht, die auch wirklich auf dem Gebiet Erfahrung haben. Also die vielleicht auch auf dem Gebiet schon geforscht haben, die sich sehr mit der Literatur auseinandergesetzt haben. Es gibt nicht sehr viele Daten, aber die Daten, die wir haben, die wir kennen, die zeigen keine negativen Auswirkungen auf das Kind. Es gibt einige einzelne Studien, wo man die Sportlerinnen belastet hat und da hat man gesehen, dass wenn man sich über 90% von der maximalen Herzfrequenz oder über 90% von der maximalen Sauerstoffaufnahme belastet, dass es dann sein kann, dass die kindliche Herzfrequenz kurzfristig abfällt. Aber das ist alles nur passagiere Auswirkungen gehabt. Die Kinder sind dann alle gesund auf die Welt gekommen zu einem späteren Zeitpunkt. Also es hat eigentlich keine nachhaltigen negativen Auswirkungen gegeben auf die Kinder und auch nicht auf die Mutter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Und dann, klar, gibt es Vorsichtsmaßnahmen. Also wir kontrollieren natürlich ambitionierte Sportlerinnen, vielleicht auch ein bisschen engmaschiger. Gibt ein paar Parameter, wo man sich angucken muss. Aber sonst ja, gibt es keinen guten Grund, dass man sagen soll, sie sollen sich nicht bewegen. Also wirklich nicht.
Ja, also meine Gynäkologin hat tatsächlich auch bei jeder Sitzung genau geguckt, wie fest der Muttermund noch verschlossen ist und wie lang dann noch der Gebärmutterhals ist, weil sie auch wusste, dass ich eben noch laufe und ihr das extremst wichtig war. Und natürlich hätte ich da auch sofort auf sie gehört, wenn man jetzt gesehen hätte, nee, es wird jetzt weicher und lass es mal lieber.
Genau, also die Zervixlänge, Gebärmutterhalslänge ist da sicher ganz entscheidend, dass man die regelmäßig kontrolliert. Das ist eben so ein Parameter, den man im Auge behalten muss.
Nun wissen ja ganz viele Frauen gar nicht unbedingt sofort, dass sie schwanger sind, sondern das kann ja auch mal ein Momentchen dauern. Ist diese erste Phase, wo man womöglich noch nicht Bescheid weiß, eine, um die man sich besondere Sorgen machen muss? Oder kann man da einfach ganz normal weitermachen, so wie man vorher auch gelebt hat?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass einfach in diesen ersten 3 Monaten oder also 12 Wochen einfach die natürliche Fehlgeburtenrate so bei ungefähr 25% liegt. Und man hat bei Spitzensportlerinnen oder sehr aktiven Sportlerinnen gesehen, dass die nicht höher ist. Also das heißt, auch die sich viel bewegt haben, haben kein erhöhtes Risiko dafür, dass es zu einer Fehlgeburt kommt. Aber es ist natürlich so, dass einfach in dieser ersten Phase insgesamt das Risiko relativ hoch ist. Man darf dann einfach nicht miteinander korrelieren. Das ist natürlich dann schwierig, wenn so ein Ereignis auftritt. Aber mit der sportlichen Aktivität können wir nach heutiger wissenschaftlicher Lage sagen, dass das damit nichts zu tun hat.
Nun haben ja Sportlerinnen, glaube ich, sowieso ein besonders gutes Körpergefühl, weil sie ja ständig in sich irgendwie reinhorchen, ob es irgendwo zwickt, wie stark sie sich gerade fühlen, wie leistungsfähig. All das, hilft das vielleicht auch gerade in der Schwangerschaft, weil man sich eh schon besser kennt, als ja viele andere Frauen so in sich reinhorchen?
Also generell ist das so, Sportlerinnen und auch Sportler haben sehr häufig ein sehr gutes Körpergefühl und können sich sehr gut einschätzen. Und jetzt gerade das, was Fabienne gesagt hat, oder? Also sie hat ja selber auch gespürt beim Training, oder was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Sie hat auch intuitiv schon ganz viele Sachen richtig gemacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das, ich glaube, da muss man auch und darf auch wirklich auf seinen Körper hören.
Bei mir ist sogar so, dass mir die Schwangerschaft noch ein besseres Körpergefühl gegeben hat oder vielleicht sogar einen liebevolleren, bewussteren Umgang mit meinem Körper, weil in der Schwangerschaft war klar, in mir wächst noch das Kind, dem will ich ja absolut nichts Schlechtes und wenn ich müde bin, dann lasse ich das Training sein. Und das war früher oft auch, hat man das wegignoriert, ne? Oder halt so typisch Sportler, man will seinen Trainingsplan 100% umsetzen und hat dann durchaus Einheiten gemacht, die im Nachhinein wirklich besser nicht gemacht hätten, weil einfach die Regeneration hätte an erster Stelle stehen müssen. Und in der Schwangerschaft war das überhaupt keine Frage, dass man die weglässt. Und das habe ich mir aber auch beibehalten. Und es ist auch so ein Learning, auch jetzt natürlich mit dem Riesenerfolg in Hamburg, dass ich einfach sorgsamer mit meinem Körper umgehe und viel besser reinhöre, wie geht's mir eigentlich? Und sollte ich jetzt das eine Training auf dem Trainingsplan wirklich noch machen oder tue ich mir nicht besser, wenn ich es weglasse oder dann lieber ein bisschen Yoga mache und mich erhole.
Das ist doch toll, wenn das gelingt, dass das sozusagen nachhaltigen Effekt hat, Nora. Das wäre ja eigentlich fast allen Sportlerinnen dann zu wünschen, ne? Dass das gelingt.
Ja, unbedingt. Also das ist, glaube ich, das ist grundsätzlich ein Problem, oder? Also als Leistungssportler ist man natürlich auch sehr ehrgeizig und gerade in diesen Ausdauerdisziplinen probiert man wirklich auch manchmal was durchzudrücken, auch wenn der Körper in dem Moment sagt, es ist vielleicht zu viel. Klar, darum ist man ja auch Leistungssportler geworden. Also man geht ja an die Grenze und manchmal auch über die Grenze. Und wo die genau ist, ist super schwierig zum Definieren. Aber wirklich auf seinen Körper zu hören, das ist sicher eine Eigenschaft, die kann einem nur zugutekommen.
Lass uns mal an diesem Thema Grenzen, sich Grenzen annähern und Grenzen überschreiten, noch mal einmal bleiben und dann schon auch noch darüber reden, wo denn dann eben in der Schwangerschaft vielleicht trotzdem auch Risiken auftreten. Wenn man so sehr darauf konditioniert ist, an Grenzen zu gehen und drüber hinweg zu gehen, wie groß ist dann die Gefahr, dass man eben vielleicht die Signale des eigenen Körpers dann gerade in der Schwangerschaft überhört und es dann doch in irgendeiner Form auch gefährlich werden kann?
Ich denke, wichtig ist, dass man sich keine Wettkampfziele setzt in der Schwangerschaft. Das ist einfach komplett fehlplatziert. Man trainiert nicht, um irgendeine Wettkampfform zu haben. Man trainiert, um sich allgemein fit und gesund zu halten. Und da ist dann falscher Ehrgeiz fehl am Platz.
Mhm. Und auch die Leistungsfähigkeit für nachher zu erhalten. Und da gibt es gute Daten, oder? Wenn es einem gut geht in der Schwangerschaft und man sein Training relativ lange in der Schwangerschaft weiterführen könnte, dann büßt man nichts ein. Im Gegenteil, oder? Man kommt unter Umständen von der Ausdauerleistungsfähigkeit sogar noch ein bisschen besser raus, oder? Die Schwangerschaft an sich ist auch ein Training, oder? Das Blutvolumen steigt, oder? Das Herz muss mehr arbeiten, also das an sich trainiert den Körper auch schon.
Also Schwangerschaft als Training, völlig neue Perspektive, das nehmen wir mit. Nora, lass es uns mal ganz praktisch machen. Also es kommt eine junge Leistungssportlerin zu dir in die Klinik und sagt, ich bin schwanger, ich freue mich drauf, was darf ich nicht?
Also wir besprechen sicher, was für eine Sportart sie macht, weil es gibt natürlich auch Risikosportarten, das gehört dazu, also wenn irgendwie die Gefahr ist, dass die Mutter stürzt und sich verletzt oder irgendwie einen Schlag auf den Bauch bekommen kann, das sind sicher Sachen, wo ich eher davon abraten würde oder respektive man kann dann natürlich auch ausweichen, man kann technikspezifisches Training machen ohne Gegnerkontakt, man kann das Ausdauertraining machen, man kann das Krafttraining machen, also da finden wir immer eine Möglichkeit, wie wir die Sportlerin auch beschäftigen können, weil das möchte sie ja, die möchte ja unbedingt in Bewegung bleiben. Und sonst, klar, die Kontrollintervalle eventuell ein bisschen verkürzen, das haben wir schon besprochen. Und in sehr engem Kontakt mit der Sportlerin bleibt, klar, erkläre ich sie auch, sie sollte nicht in die Höhe gehen, über 2500 Meter, zum Beispiel bei Trail-Läuferinnen, also die sich auch viel in den Bergen bewegen und auch viel in der Höhe bewegen, da sollte man nicht dauerhaft über 2500 Meter gehen. Klar, Tauchsport kommt nicht in Frage. Das birgt auch gewisse Risiken für die Schwangere und für das Kind. Genau, das sind so die Vorsichtsmaßnahmen, die ich einhalten würde.
Lass uns mal so ein bisschen vielleicht ein paar Disziplinen durchgehen. Also von Fabienne wissen wir sozusagen, als Läuferin ist ganz viel möglich und es verändern sich so ein bisschen die Trainingseinheiten. Aber ansonsten hast du alles, was du sonst trainiert, auch weitergemacht?
Ich habe den Laufanteil stark reduziert. Auch die letzten 3 Monate in der Schwangerschaft bin ich gar nicht mehr gelaufen, weil einfach die ganze Statik anders war und man gemerkt hat, dass ich an manchen Beinen jetzt ja Verhärtungen habe, die sonst nicht da sind und wir wollten nicht, dass die chronisch werden und ich dann nach der Geburt erstmal nochmal quasi Verletzungspause brauche. Und ich habe dann die letzten 3 Monate eben sehr viel auf der Fahrradrolle trainiert. Habe da meinen Rennradlenker einmal um 180 Grad um die Stange gedreht, dass die Hörner, die sonst nach unten gehen, nach oben gehen, dass man wie auf so einem Hometrainer sitzt. Also ein cooler Tipp. Und bin halt viel im Wasser gewesen, also Aquajoggen und Schwimmen und habe das Krafttraining gemacht, aber da auch das Gewicht reduziert, sodass ich einfach das noch, ja, quasi das Gewicht auch so machen konnte, dass ich noch eine Stabilität hatte und nicht total irgendwie eine komische Krampfatmung hatte oder sonst irgendwie was machen musste. Pressatmung nennt man es.
Das ist sicher ein guter Tipp. Also das ist auch was, was wir machen, oder? Wir instruieren beim Krafttraining, dass die Sportlerinnen richtig atmen, dass sie keine Pressatmung machen, weil theoretisch ist da der Hintergrund, oder, dass unter Umständen der Blutrückfluss zum Herz behindert werden kann und damit eben auch die Durchblutung von der Plazenta vermindert werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, den du da gegeben hast, Fabian, dass man gut atmen muss beim Krafttraining.
Das lernen ja Frauen eigentlich sonst immer erst, wenn sie dann in die Geburtsvorbereitungskurse gehen. Und das ist deutlich später, ne? Also eigentlich müsstet ihr, bevor er schwanger wird, bevor Sportlerinnen schwanger werden, sollten sie vorher schon mal eine Geburtsvorbereitung machen, damit sie es atmen können. Lass uns weitersprechen. Wie sieht's aus mit wirklichen Kraftsportarten?
Also es gibt ein paar Daten, die wir haben, also von wirklich Gewichtheberinnen und auch von Crossfit-Athletinnen, die wirklich auch bis zum Schluss einen Großteil ihres Trainings machen konnten und die auch keine negativen Effekte jetzt zum Beispiel auf dem Beckenboden hatten.
Wie ist es mit den Mannschaftssportarten? Also Fußball, Volleyball, Handball, wo es ja schon auch körperlich zugehen kann.
Genau, also das zähle ich zu den Kontaktsportarten und das ist was, was ich, wo ich davon abraten würde, einfach weil man den Gegnerkontakt nicht voraussehen oder immer verhindern kann. Also man kann aber natürlich ein Torschusstraining machen, man kann Techniktraining machen mit dem Ball oder Wurftraining im Handball, Basketball oder was auch immer, aber ich würde sicher davon abraten, dass man kompetitiv wirklich dann auch die Sportart ausübt.
Wie ist es mit so Leichtathletik-Sportarten wie, ich sag mal, Hochsprung, Weitsprung, all sowas?
Spricht für per se jetzt für mich nichts dagegen, aber es ist natürlich schon so ein bisschen auch das, was die Fabian beschrieben hat. In den letzten 3 Monaten wird der Bauch natürlich auch größer, die Statik ändert sich. Vor allem auch beim Laufen und dann beim Abspringen oder was auch immer. Und das kann dann natürlich unter Umständen hinderlich sein, aber wahrscheinlich kann man auch in diesen Sportarten adaptiert weiterhin gewisse Dinge durchführen, unbedingt.
Wenn es ja, und darum geht es ja ganz vielen Sportlerinnen, wenn es darum geht, wie komme ich auch möglichst schnell und möglichst gesund nach einer Schwangerschaft wieder zurück? Gibt es so Parameter, gibt es so einzelne Punkte, wo ihr sagt, okay, das ist die Art und Weise des Trainings, die ihr machen solltet, aber darüber hinaus achtet auf das, das und das? Kann man da irgendwas sagen?
Also sicherlich kommt es auch ein bisschen auf den Geburtsverlauf drauf an. Also was für eine Geburt ist das gewesen? Was für Geburtsverletzungen hat es vielleicht auch gegeben? Darum ist das sicher sehr individuell unterschiedlich. Man kann sich natürlich während der Schwangerschaft schon in gewissem Maß darauf vorbereiten. Man kann auch ein entsprechendes Beckenbodentraining schon während der Schwangerschaft aufnehmen. Dann fällt einem das entsprechend leichter, wenn man auch nachher dann gerade wieder beginnt. Und dann muss man wirklich graduell aufbauen und wirklich individuell abhängig, wie auch eben jetzt die Geburt und auch die Phase nach der Geburt gewesen ist.
Also ich finde das Thema sogar noch schwieriger als Sport in der Schwangerschaft, weil nach der Geburt, wenn man da zu früh anfängt, kann man halt wirklich sich langfristig einfach schädigen. Ja, ich benenne es jetzt so. Und manchmal kommen wahrscheinlich sogar erst Jahre später irgendwelche Langzeitfolgen. Und ich weiß nicht, Nora, wie du das siehst, aber ich glaube, ein Beckenboden, egal ob Profisportlerin oder Nichtsportlerin, der braucht einfach seine Zeit. Und ich habe auch dann im ferneren Bekanntenkreis Frauen, die nach 2 Wochen schon wieder laufen waren, finde ich höchst gewagt, egal wie toll man sich fühlt und wie gut man sich nach der Geburt erholt hat. Aber ich glaube, an der Stelle ist es mir wichtig zu sagen, ich glaube, so 3 Monate ist wahrscheinlich schon so der Rahmen, der es braucht. Also ich bin auch ehrlicherweise nach 7 Wochen dann schon wieder 10 Minuten auf dem Rasen gelaufen, aber mehr auch nicht, weil ich gemerkt habe, dann der Beckenboden ist ermüdet und dann habe ich es halt auch dabei belassen.
Da ging gerade ganz doll die Daumen hoch.
Ja, genau. Nein, super. Also ich bin auch so bei diesen 3 Monaten, da bin ich voll bei dir. Aber ich finde es auch super, dass du sagst, hey, du hast das auch gespürt, oder? Du spürst, dass der Beckenboden müde geworden bist, oder? Klar, es gibt auch Frauen, die spüren, dass sie Urin verlieren, oder? Das sind sicher Zeichen, da sollte man hellhörig werden und das dann absolut nicht forcieren. Und dann gibt es wirklich auch physiotherapeutische Assessments oder wir können das messen, wie stark der Beckenboden ist oder wie die Ausdauer, die Schnellkraft vom Beckenboden ist, wie der sich entspannen kann. Und klar, das machen wir mit den Sportlerinnen oder da schauen wir ganz individuell, okay, wie weit bist du in deinem Aufbau, was verträgt dein Beckenboden schon an Impact-Belastung oder an diesen Stoßbelastungen, die wir natürlich jetzt beim Laufen vor allem wirklich auch haben.
Fabienne, wie hast du denn dann nach der Entbindung wieder mit Sport angefangen? Wenn du gesagt hast, Laufen, hast du 7 Wochen gewartet. Konntest du wirklich auch wochenlang in Anführungsstrichen gar nichts tun? Ich meine, Kind großziehen ist ja nur weiß Gott mehr als gar nichts tun, aber dich sportlich sozusagen wirklich so sehr zurückhalten oder hast du dir Ausweichwege gesucht?
Ausweichwege. Ich glaube, wir Sportlerinnen tun ja immer das, was wir noch können. Mir war es zum einen wichtig, nach der Geburt irgendwo eine Routine wiederzufinden, dass ich meine 1 bis 2 Trainingseinheiten am Tag mache. Also, dass ich einfach dieses Zeitfenster habe morgens und abends. Und das war dann eine Woche nach Geburt, habe ich das erste Mal die Yogamatte wieder aus der Ecke geholt. Das waren dann aber einfach Atemübungen. So im Liegen mal den Beckenboden wieder leicht anspannen und entspannen. Mehr war das nicht. Und abends bin ich dann eine Runde spazieren gegangen. Was ich sehr beeindruckend fand, dass ich nach 2 Wochen schon wieder auf der Radrolle sitzen konnte. Was für mich als Marathonläuferin einfach total wichtig und genial war, dass ich da dann schon wieder mein Grundlagentraining machen konnte. Ich bin im Juli Mama geworden. Ich dachte, wir wohnen nämlich auch ganz nah an einem Baggersee. Ha ja, kann ich gleich wieder schwimmen und Aquajoggen. Dann kam mir aber irgendwann, hat die Hebamme gesagt, nee, Infektionsrisiko. Wart mal lieber 5, 6 Wochen. Das hat mich im ersten Moment sehr enttäuscht und frustriert, dass ich da im Hochsommer mit dem Baggersee um die Ecke nicht schwimmen gehen konnte. Aber das kam dann eben nach 5, 6 Wochen auch dazu. Und dann haben wir das Spazierengehen quasi langsam gesteigert. Irgendwann ist schnelles Walken draus geworden. Dann bin ich hügelig gegangen. Ich war auf dem Stairmaster. Das sind diese Geräte im Fitnesscenter, wo man einfach nur Treppen hochlaufen kann. Das war auch was ich recht früh schon machen konnte und gut, wo auch der Puls enorm in die Höhe geht. Und dann eben nach 7 Wochen diese 10 Minuten auf dem Rasen, die ich dann so ganz langsam, bis es dann mal 3 Monate nach der Geburt war, wo ich so bei einer halben Stunde am Stück laufen war.
Und hattest du für dich das Gefühl, dass das auch ein gutes Maß ist oder warst du ungeduldig?
Ich war immer ungeduldig. Aber bei mir war es auch mit dem Beckenboden so, dass ich ein bisschen Urin verloren habe. Und das ist ja so ein eindeutiges Zeichen. Und auch wenn es schmerzfrei ist und man denkt, ach Mensch, wie schade, habe ich da drauf gehört. Und Beckenbodentraining war aber wirklich die ersten Monate fast täglich habe ich das gemacht. Und da auch eben angefangen mit Atemübungen, dann kamen irgendwann mehr so Stabilisationsübungen dazu, dann kam wieder Krafttraining, auch mit Langhantel, Kniebeuge, dann kamen irgendwann die Sprünge ganz spät dazu und dann ging halt parallel auch so langsam das Laufen los und wurde da gesteigert.
Nora, was kann man sozusagen frisch entbundenen jungen Müttern raten? Womit kann man gut einsteigen und in welchem Maß?
Also super, was die Fabienne gesagt hat oder die Sachen oder mit Atemübungen langsam anfangen, den Beckenboden zu aktivieren und klar mit dem Kind spazieren gehen oder das macht man ja sowieso eigentlich. Das sind eigentlich super Sachen zum Anfangen. Und sobald man wieder darf, das ist leider wirklich ein bisschen limitierend, weil das Wasser wäre natürlich eigentlich gut, oder? Aber eben so nach 6 bis 8 Wochen, je nachdem, dass man dann wieder auch ins Wasser geht und schwimmen geht, das ist unbedingt zu empfehlen. Und Radfahren geht doch auch wirklich erstaunlich häufig früh. Und da haben wir halt wirklich gar nicht diese Stoßbelastung auf den Beckenboden. Das ist eigentlich ein optimales Ausdauertraining.
Das heißt, das Einzige, was da dann unangenehm sein könnte, ist sowas wie Dammschnitt oder Dammriss wahrscheinlich, ne?
Genau, das Sitzen wirklich auf einer Narbe möglicherweise. Aber die ambitionierten Sportlerinnen haben häufig auch einen speziellen Sattel, oder? Der ist so gespalten und das spielt einem dann ein bisschen in die Karten. Also darauf kann man eigentlich auch relativ früh wieder gut sitzen.
Das erinnere ich noch. Das fand ich mit Abstand am blödesten nach der Schwangerschaft, dass das Sitzen so doof war und man irgendwie auf diesen Schwimmring immer zurückgegriffen hat. Das fand ich nicht so richtig schön. So schön es ansonsten war, aber das fand ich blöd. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass man sich nicht zu früh zu ehrgeizige Ziele setzt. Und Fabienne hat aber auch gesagt, sie war eigentlich immer sozusagen ungeduldig. Die Gefahr, dass einem das, wenn das Kind dann da ist, ganz besonders so geht, dass die Ungeduld so groß wird. Wie verhindert man das? Wie gelingt es einem, dass man das richtige Maß dann doch findet und eben doch irgendwie mit dieser Ungeduld umgehen kann. Fabienne.
Tja, Finger zeigt zu mir. Also mir hat es geholfen, mir eben noch nicht ganz genau Ziele zu setzen, so von wegen, bei dem Wettkampf will ich wieder den Einstieg schaffen und dies und das, sondern wirklich einfach von Woche zu Woche zu schauen, wo komme ich her, wie ja, den Fortschritt einfach irgendwo für sich selber dann als Erfolg zu sehen und auch zu akzeptieren, dass zu jedem Aufbau es dazugehört, dass man hin und wieder auch mal wieder einen Schritt zurück macht und sich da wirklich nicht zu früh mit irgendwelchen Wettkampfzielen unter Druck setzt und sich mit anderen Schwangeren vergleicht. Ich glaube, das ist an der Stelle auch wichtig, weil mein Erfolg in Hamburg hat, glaube ich, auch ein bisschen ja, negative Stimmen eben losgetreten, so von wegen, oh, 9 Monate nach der Geburt schon Marathon. Oder auch, ich habe von anderen Frauen gehört, dass es sie echt unter Druck gesetzt hat, dass sie selber eben so schnell dann schon wieder Marathon laufen könnten, sollten. Was ich schade finde, weil ich einfach zeigen will, dass man auch mit Kind seine eigenen Träume und Ziele verfolgen kann.
Aber auch da, Nora, gilt, glaube ich, auch das ist ganz individuell. Bei Fabienne hat es nach 9 Monaten super sensationell funktioniert. Davon sollten sich aber andere Sportlerinnen eben nicht unter Druck setzen lassen, sondern auch da ihr eigenes Tempo sich gönnen, oder?
Ja, unbedingt. Also was ich einfach sehe und erlebe, ist natürlich die Voraussetzungen rundum müssen auch wie optimal sein, oder? Man muss wirklich optimal von seinem Umfeld unterstützt sein, sei das der Partner, sei das Eltern, Schwiegereltern oder wer auch immer, oder der einem auch wirklich das Kind mal abnehmen kann oder dass man sein Training natürlich auch so machen kann, wie man das möchte und irgendwie auch seine Ruhepause mal zwischendurch hat. Und das hat man wirklich gesehen, das ist eine von den größten Herausforderungen für die Sportlerinnen, eigentlich wirklich diese Koordination. Und da ist es extrem wichtig, dass das ganze Umfeld auch wirklich voll dahinter steht.
Fabienne nickt.
Ja, das ist so. Also wir haben uns natürlich auch in der Schwangerschaft dann schon zusammengesetzt, wie das gelingen kann, dass ich wieder meinen Sport machen kann und mein Mann trotzdem aber auch seiner Arbeit nachgehen kann. Wir haben uns dann für eine Tagesmutter entschieden, wo die Kleine schon mit 3 Monaten dann so ihre 3-4 Stunden am Tag hingegangen ist. Mache ich auch ohne schlechtes Gewissen. Bei mir ist sogar so, wenn wir mal 4 Wochen im Trainingslager sind, dann denke ich immer auch, die arme Kleine, jetzt hat sie wieder 4 Wochen lang nur Mama, Papa und nicht die anderen Kinder bei der Tagesmutter. Also bei mir ist es mental, habe ich es irgendwie geschafft, dadurch, dass ich mich so früh damit auseinandergesetzt habe, sie da sogar wirklich mit einem guten Gefühl abzugeben, liegt natürlich auch an der Tagesmutter selber. Dann hat mein Mann Elternzeit genommen. Ich habe meine Eltern, die nur 1/2 Stunde Fahrt entfernt sind und die Schwiegermama wohnt weiter weg, aber die hat dann teilweise, als mein Mann noch in der Klinik war und Nachtdienste hatte, kam die dann als extra für eine ganze Woche runter und hat mich dann in der Zeit unterstützt.
Also ein gutes Setting.
Ja, und dann muss man natürlich so noch organisieren. Ich habe auch gestillt, habe dann aber echt früh auch schon abgepumpt, dass man, das finde ich auch ein riesen Freiheitsgewinn als Frau, wenn man früh abpumpt und das Kind auch die Flasche nimmt und man einfach mal 4 Stunden auch weg sein kann, wenn man das schon möchte. Aber auch da sollte man sich nicht unter Druck setzen. Also das erste halbe Jahr hing ich auch viel mehr an der Kleinen, wollte auch überhaupt keine Nacht weg sein, auch wenn man sich natürlich als mal danach sehnt, wieder durchzuschlafen. Aber das erste halbe Jahr war für mich überhaupt keine Option, sie irgendwem zu geben. Dann hatte ich aber auch abgestillt und dann war irgendwie die Bindung auch nachts nicht mehr ganz so stark. Dann habe ich sie auch mal eine Nacht für einen Wettkampf weggegeben und dann vor Hamburg waren es sogar 3 Nächte, wo ich schon am Anfang geschluckt habe. Aber das sind auch so Sachen, die einfach, die kommen dann mit der Zeit, dass man sich lösen kann, aber da sollte man sich einfach auch nicht unter Druck setzen und nicht ja, im Vorfeld dann schon einen genauen Plan haben und so muss das laufen. So mit Kind läuft es eh immer anders und man muss einfach sehr flexibel sein und von Tag zu Tag schauen.
Das muss man, ob Sportlerin oder nicht, als Mutter, glaube ich. Das Thema Flexibilität trifft alle und müssen alle irgendwie mit zurechtkommen. Ich würde gerne noch mal auf Hamburg kommen, gerade wenn du jetzt sagst, irgendwie 3 Nächte weg, das hat dich vorher sehr beschäftigt. Wie ist es dann trotzdem gelungen, den Kopf anscheinend so frei zu kriegen, dass man so laufen konnte? Oder wolltest du einfach nur so schnell wieder nach Hause?
Guter Punkt. Erst waren nur 2 Nächte geplant, dann kam ein Bahnstreik am Freitag vor Hamburg dazwischen, dann bin ich donnerstags schon hingefahren. Tatsächlich war dann einfach so viel Action in Hamburg, dass ich da Ja, dass die Zeit verflogen ist. Ich wusste aber auch da, dass sie super betreut ist. Sie war da bei meinem Schwiegervater und seiner Freundin. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man weiß, das Kind ist in guten Händen. Und sie hatte da zum Glück aber auch eine gute Phase. Die Woche nach Hamburg kamen dann die Zähnchen oben. Ach, da waren 2 Nächte echt katastrophal. Da hätte ich sie so nicht abgeben wollen. Aber da haben wir dann auch schon, habe ich mit meinem Mann besprochen, hat er gemeint, ja gut, dann wäre er halt bei ihr geblieben und wäre nicht auch vor Ort in Hamburg gewesen. Da muss man auch ein bisschen Glück, glaube ich, haben, dass es dann die richtige Zeit trifft. Zumindest im ersten Jahr mit Baby. Das wird ja dann, wenn sie älter werden, auch anders. Wobei ich gehört habe, dass auch jedes Alter der Kinder so seine eigenen Herausforderungen hat und es eigentlich nie wirklich einfacher wird.
Das stimmt. Kann ich dir verraten, ich habe inzwischen erwachsene Kinder und es bleibt ein Leben lang Thema, wenn auch immer unterschiedlich. Ist aber auch schön, dass das so ist. Nochmal zu Hamburg. Hast du irgendwann auf der Laufstrecke selber darüber nachgedacht, was dir da gerade gelingt? War das dann noch in irgendeiner Form für dich selber Thema oder warst du einfach in erster Linie Sportlerin?
Ich war Sportlerin.
Und im Nachhinein, als sich so viele Leute darauf angesprochen haben, 9 Monate und schon wieder dabei und so eine Zeit, Wahnsinn.
Ja, es hat lang gedauert, bis ich ja das verarbeitet hatte und ich finde es nach wie vor aber auch immer noch echt stark, was mir da gelungen ist. Muss ich wirklich mir selber nochmal auf die Schulter klopfen, aber es ist auch, weil ich jetzt in Vorbereitung zum Herbstmarathon bin und schon denke, boah, wenn ich, klar träumt man jetzt schon von noch schnelleren Zeiten, aber ich denke, wenn ich die Zeit bestätigen kann, dann habe ich auch schon mal einen Schritt gewonnen. Also das, ja. Mhm. Nora, die Kleine hat mich beflügelt, auch die lange Verletzungsphase davor. Ich war einfach so glücklich, wieder dort an der Startlinie zu stehen. Bin da mit dem Herzen gelaufen, ohne groß Druck. Das ist natürlich auch echt ein Faktor, der dazukommt. Ne? Im Herbst habe ich jetzt diese starke Zeit aus Hamburg stehen. Ich denke, viele denken vielleicht auch, ah ja, Hamburg war nach 9 Monaten, ohne wirklich geplant zu haben, Marathon zu laufen. Ich wollte ja erst nur den Halbmarathon laufen. Jetzt ist noch mal ein halbes Jahr später, was geht da? Aber da ein bisschen bodenständig zu bleiben und ja, den Druck einfach nicht an sich ranzulassen, weil man macht sich selbst sowieso immer genug Druck als Athletin, da braucht man den nicht noch von außen.
Nora, was würdest du sagen, ab wann ist eine Sportlerin wieder von allen Rahmenbedingungen, in Anführungsstrichen, die alte? Kann man sagen, so diese Nachgeburtsphase ist so und so lang und dann sollte wieder alles irgendwie normal sein? Oder ist auch das ganz individuell?
Ja, also das Wochenbett geht so 8 Wochen, plus minus, oder? Und eben Beckenboden haben wir schon gehört, das dauert sicher länger oder mindestens 3 Monate, je nachdem natürlich auch noch länger. Und dann kommt natürlich noch dazu, wenn die Frau stillt. Das hat also immer noch einen gewissen hormonellen Einfluss. Das führt immer noch dazu, dass gewisse Gewebe eben weicher sind und flexibler sind. Und dann, also wenn eine Frau abgestillt hat, nach einer gewissen Zeit, dann sollte der Körper auch langsam wieder der Körper sein, den man vorher gehabt hat, aber auch da, oder? Wir haben da noch das Thema oder der Rektusdiastase, also wenn bei der Bauchmuskulatur das nicht wieder ganz zusammengeht. Manchmal haben wir auch das Pech, dass wirklich dauerhafte Schädigungen vom Beckenboden vorliegend sind, wenn eine große Geburtsverletzung da gewesen ist. Also das ist auch eine sehr individuell zu beurteilende Frage.
Aber sind solche Verletzungen ein grundsätzlicher Hinderungsgrund dafür, wieder Leistungssport zu machen?
Na, grundsätzlich, also auch da kommt es natürlich auf die Verletzung drauf an. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen nicht, aber wenn natürlich persistierend eine Schädigung von einem Beckenbodenmuskel vorliegend ist oder persistierend ein großer Abstand zwischen den Bauchmuskeln und diese Rektusdiastase, dann ist das sicher hinderlich für einen Leistungssport, aber auch da natürlich von der Sportart abhängig. Also wie viel Stabilität brauche ich für welche Sportart? Klar, Rumpfstabilität braucht man eigentlich für alle, oder? Aber das ist auch extrem individuell.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass es unglaublich viele gute Gründe dafür gibt, auch als Sportlerin in der Schwangerschaft weiter seinen Sport zu machen. Und trotzdem, Nora, da bist du jetzt auch nochmal als Ärztin explizit gefragt, trotzdem gibt es ja mit Sicherheit auch sowas wie Kontraindikationen. Also wirklich Punkte, wo man sagt, wenn das und das ist, dann lass die Finger vom Sport. Was wäre das zum Beispiel?
Also es gibt sicher absolute Gründe, warum man keine sportliche Aktivität während der Schwangerschaft durchführen kann. Das kann eben ein Blasensprung sein, also wenn eben schon Fruchtwasser abgeht, wenn Wehen vorzeitig sind, also vor der 37. Schwangerschaftswoche, dann gibt es so Erkrankungen in der Schwangerschaft, wo der Blutdruck zu hoch ist. Weiß nicht, der ein oder andere hat auch vielleicht das Präeklampsie schon mal gehört. Das wäre zum Beispiel, oder eben wenn der Muttermund nicht richtig schließt, auch darüber haben wir schon gesprochen, dann kann es sein, dass das Kind nicht richtig wächst. Je nachdem, wenn es Mehrlingsschwangerschaften sind, kann das unter Umständen auch eine Kontraindikation sein. Oder wenn die Plazenta an einem ganz ungünstigen Ort vor dem Muttermund liegt, dann ist das Risiko für Blutung auch deutlich erhöht. Das wären sicher so Gründe, die dagegen sprechen würden, in der Schwangerschaft Sport zu betreiben.
Und gibt es irgendwelche Warnsignale, du hast einige jetzt schon genannt, aber gibt es darüber hinaus Warnsignale, die vielleicht nicht so offensichtlich sofort der Schwangerschaft zuzuordnen sind, wo man sagen müsste, Achtung, achtet darauf besonders?
Also wenn jetzt jemand starke Kopfschmerzen zum Beispiel hat, eben wenn man Fruchtwasser verliert, also es kann natürlich theoretisch mit Urin verwechselt werden, wobei ich bei den Sportlerinnen der Meinung bin, dass die das unterscheiden können. Wenn sich das Kind nicht mehr richtig bewegt, wenn die Beine plötzlich stark geschwollen sind, wenn man das Gefühl hat, dass das Herz unregelmäßig schlägt, eben wenn der Blutdruck viel zu hoch ist, wenn man jetzt Atemnot unter Belastung bekommt oder eben wirklich Wehentätigkeit oder natürlich eine Blutung, die also vaginal auftritt. Also das wären so Warnzeichen, die man unbedingt beachten muss.
Und wenn das alles nicht ist, dann unbedingt einfach Sport machen und sich richtig gut damit fühlen. Fabienne, was würdest du einer jungen Frau, die frisch schwanger ist und sagt, was mache ich jetzt, worauf muss ich achten? Wie hast du es denn gemacht? Was würdest du dir denn mit auf den Weg geben?
Ich würde sagen, du kannst das Niveau an Sport, was du vorher gemacht hast, problemlos auch in der Schwangerschaft machen. Problemlos. Also wenn du dich dabei gut fühlst, also bitte hör auf deinen Körper, wenn du sehr müde bist und dich nicht nach Sport fühlst, dann fühl dich nicht schlecht und leg dich aufs Sofa. Das ist völlig legitim in der Schwangerschaft. Genau, und wenn sie vorher aber auch noch gar keinen Sport gemacht hat, dann ist das schon auch eine Zeit, zumindest damit anzufangen. Ja, es muss ja dann nicht gleich laufen sein, aber zumindest irgendwie zügiges Walken oder ein bisschen schwimmen gehen, das tut dem Kind auch gut. Also man weiß ja heutzutage auch, wie wichtig Sport ist. Also wäre es auch wirklich ein guter Grund für Frauen, die vorher noch nicht so den Zugang zum Sport hatten, zu sagen, komm, ich nutze jetzt die Schwangerschaft und fange an. Weil ich glaube, es ist auch eine Zeit, wo viele sich mit der Ernährung noch mal mehr auseinandersetzen, weil man einfach ja dem Kind eigentlich die besten Startmöglichkeiten geben will und dann viel sorgsamer mit seinem Körper umgeht, so wie ich das ja auch ein bisschen beschrieben hatte.
Unbedingt. Also wir haben jetzt wirklich immer über Frauen und Spitzensport gesprochen und ich finde ganz wichtig, was Fabienne gesagt hat, oder? Wir haben, die größte Anteil von Frauen sind ja nicht die Spitzensportlerinnen, sondern ganz normale Frauen und die bewegen sich viel zu wenig. Also ich kenne die Zahlen aus Deutschland nicht ganz genau, aber dass sich die Frauen in der Schwangerschaft an die Bewegungsempfehlungen halten, da gibt es aus anderen nordischen Ländern Studien, das sind ungefähr 14%. Also es bewegen sich ganz, ganz viele viel zu wenig. Und wir wissen aber wirklich, die Frauen haben weniger Rückenbeschwerden oder weniger Beckenbeschwerden. Die haben eine bessere Gewichtsregulation in der Schwangerschaft. Die haben ein niedriges Risiko für so Bluthochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft. Ein niedriges Risiko für Depressionen und Angsterkrankungen. Also es gibt eine Fülle von ganz vielen positiven Auswirkungen von sportlicher Aktivität. Also ich möchte auch wirklich alle Schwangeren Frauen ermutigen, sich während der Schwangerschaft körperlich zu betätigen.
Wir nehmen von euch viel mit, vor allen Dingen den Appell, Hintern hoch, bewegt euch, wenn ihr schwanger seid, wenn ihr es nicht vorher schon gemacht habt, fangt endlich damit an und wenn ihr vorher schon viel Sport gemacht habt, dann macht ruhig weiter und horcht in euch hinein und passt auf euch auf, aber macht. Das wäre so die Botschaft, die ich sozusagen, ihr nickt beide, die ich sozusagen aus dieser Runde ziehen würde. Und bedanke mich ganz herzlich über eure offenen Worte, vor allen Dingen an dich natürlich, Fabienne, dass du so genau und intensiv erzählt hast, wie es dir ergangen ist. Das macht mit Sicherheit ganz, ganz viel Mut. Dank euch beiden. Dankeschön.
Sehr gerne geschehen.
Vielen Dank auch.
hier nochmal sozusagen für die Handtasche das, was wir heute erfahren haben. Klar, in der Schwangerschaft verändert sich der Körper auf allen Ebenen. Hormonell, metabolisch, biomechanisch, alles verändert sich. Aber es ist überhaupt kein Grund, keinen Sport zu machen. Wichtig ist, dass ihr euch intensiv ärztlich betreuen lasst. Wichtig ist, dass ihr auf euren Körper hört und genau schaut, was euch gut tut. Aber im Leistungssport ist Ausdauertraining nahezu uneingeschränkt möglich, auch Krafttraining übrigens. Aber wie gesagt, immer alles genau mit dem Arzt absprechen. Und genau das gilt auch für die Phase nach der Geburt eures Kindes. Was ihr da machen könnt, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Die kann euch normalerweise ein Arzt gut erklären. Und achtet darauf, dass ihr ein gutes Umfeld habt, mit Familie, mit Trainern, dass ihr da gut abgestimmt seid. Grundsätzlich gibt es nicht die eine Lösung, die für alle stimmt. Deshalb, wie gesagt, redet frühzeitig und intensiv mit eurem betreuenden Arzt oder eurer Ärztin. Das war die Folge Schwangerschaft und Spitzensport bei Blut, Schweiß und Training, der Podcast von Athleten Deutschland. Schreibt uns bei Instagram oder Facebook oder gerne auch an podcast@athleten-deutschland.org. Und wenn er euch gefällt, empfehlt diesen Podcast gerne weiter, bewertet ihn und abonniert ihn dort, wo ihr am liebsten eure Podcast hört. Tschüss, moin moin, und in der nächsten Folge geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um Zyklusstörungen.
Blut, Schweiß und Training ist ein Podcast von Athleten Deutschland. Host Sandra Mahn. Redaktion Julia Hollnagel, Elisabeth Kirschbaum und Katharina Fischer. Executive Producer Julia Hollnagel. Produktion und Schnitt Martin Seidemann.